herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lifeline. Mein Name ist Sacha Klein, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsberatung Hyper. Und in Lifeline geht es darum, was Menschen, die die Zukunft gestalten, antreibt. Ich freue mich riesig auf die heutige Episode. Ich habe Christoph Magnussen zu Gast. Und Christoph und ich, wir kennen uns tatsächlich schon seit fast nunmehr, knapp 20 Jahren, tatsächlich. Es waren die Nullerjahre eines frischen Jahrtausends, als wir uns im Auditorium der TU Berlin kennengelernt haben. Wer von euch beiden nun auf die Schnelle die Hausaufgaben gemacht hat, der wird feststellen, dass weder Christoph noch ich an der TU in Berlin studiert haben. Christoph hat in St. Gallen studiert und ich in Köln. Und trotzdem haben sich unsere Wege in Berlin gekreuzt. Und das hat tatsächlich sehr viel damit zu tun, was Christoph in seinem Leben schon alles gemacht hat. Unter anderem hat er tatsächlich Mark Zuckerberg eben für einen Auftritt an der TU Berlin nach Deutschland geholt, als kaum jemand in Deutschland über Facebook sprach oder zumindest nicht so viele Leute, wie das heute der Fall ist. Was Christoph sonst noch in seinem Leben getan hat, er hat vor allem viel erklärt über kollaboratives Arbeiten, über KI und er ist diese Stimme, die ihr ganz sicher kennt von On the Way to New Work, dem Podcast, der nun seit einigen hundert Episoden Montag für Montag Menschen das Forum bietet, um zu berichten, wie sie die Zukunft der Arbeit sehen. Christoph hostet diesen Podcast seit, ja, ich meine nun schon 7 Jahren gemeinsam mit Michael Trautmann. Und nun ist er endlich selbst mal wieder zu Gast in einem Podcast bei mir, bei Lifeline, und spricht darüber, wie er dieser Mensch geworden ist, der er heute ist, und auch darüber, was ihn antreibt. Lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass wir miteinander reden und über dich reden und über das, was dich antreibt. Wie bist du heute aufgestanden?
Wie immer relativ früh, 4:45. Oder ich finde es nicht so früh, für die meisten ist es immer so, 4 davor. Ich wache auf und gucke, bin ich wach genug, dann stehe ich direkt auf. Und dann war alles entspannt und dann hatten wir zu Hause Unklarheit darüber, wer von uns in charge ist für den morgendlichen Ablauf. Und das führte dann so ein bisschen hin und her. Dann haben wir uns aber alle wieder gefangen, sind glücklich in die Schule, Kita und ins Büro gefahren. Ich habe Sport gemacht, meine Freundin hat Sport gemacht und jetzt sind alle fein.
Du hast es gerade schon angedeutet, 4:45 schockiert mich tatsächlich. Also wenn ich irgendwann nachts aufwache und sehe, da ist eine 3 oder eine 4 oder sogar eine 5, dann denke ich mir, ach wie schön, ich kann auch weiter schlafen. Ja. Was treibt dich an, so früh aus den Federn zu steigen?
Aber witzigerweise gestern Abend bei meinem IO-Forum drüber gesprochen. Also erstmal, ich wache ohne Wecker auf, ich wache einfach auf und stehe auf. So. Also und das ist irgendwo zwischen 4:45 und 5:30 meistens. So, wenn ich wirklich ausschlafe oder erschöpft bin, dann ist das auch mal ein Zacken länger, aber das kannst du an einer Hand abzählen im Jahr. Ich habe 2 Sachen. Das eine ist, ich funktioniere morgens am besten. Also ich lebe von Ideen, die mir einfallen. Ich wache auf und habe so aus dem Halbschlaf noch Ideen. Und da ich relativ gut da drin bin, Sachen direkt umzusetzen, sehr schnell, so am Rechner, ich kenne die Tools, jetzt dank KI bin ich halt noch schneller, die Sachen auch zu einem Konzept zu machen, mache ich das sofort. Nicht ganz, ich meditiere tatsächlich direkt nach dem Aufstehen und dann mache es dann. So, und das ist einfach meine Zeit morgens, die kann mir keiner nehmen, die kann mir niemand nehmen, die lasse ich mir auch nicht nehmen. Und ich bin auch gnatschig, wenn dann die Kinder schon aufwachen oder so. Das kann auch mal passieren. Dann kriegen die ein Buch oder kuscheln sich dazu oder sowas. Und die wissen aber auch, das ist für mich echt wichtig, morgens ein bisschen zu arbeiten. Und die Servicezeit geht dann ein bisschen später los.
Wie war das bei dir als Kind? Warst du schon immer jemand, der gerne früh aufgestanden ist und, ich sag mal, vorsichtig sich mit sich selbst beschäftigt hat?
Also so diesen Teil drüber rumgrübeln, den hatte ich schon immer tatsächlich. Das ist mir im Nachhinein auch erst klarer geworden. Und das frühe Aufstehen, also bei uns zu Hause ging's immer früh los. So, also das ist, glaube ich, so wie man als Kind aufwächst, das ist ja Teil des Operating Systems irgendwann, ohne dass man es richtig merkt. Und erst als Erwachsener kann man anfangen, darüber zu reflektieren. Das sind so Glaubenssätze von früher, die drin sind. Ich hatte aber eine Phase im Studium, da habe ich natürlich länger gepennt. Und das kam dann durch die Bundeswehr war kurz. Studium war dann wieder irgendwie einigermaßen normal. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe keinen Stress mit früh aufstehen. Und habe dann irgendwann geschnallt, dass diese Zeit, bevor der Job losgeht, damals als ich Berater ganz kurz war, vor 9 Uhr, wenn alle so irgendwie losrödeln, die Zeit, die kann mir keiner wegnehmen. Und ich gehe dann lieber früh ins Bett.
Das heißt, bei dir früh?
Ich habe auch mal nichts dagegen, wenn ich um 9:30 im Bett bin. Also finde ich auch völlig fein. Und ich bin sehr gut darin, abends nicht mehr Nachrichten zu gucken. Also Messages und so weiter. Das mache ich nicht.
Ja, das sorgt wahrscheinlich für eine gesunde mentale Verfassung beim Einschlafen in diesen Tagen.
Ja, also ich sag mal, ja, was heißt in diesen Tagen? Ich gucke ungern dann in Mails und WhatsApp, weil ich ja nicht kontrollieren kann, wer was schreibt. Mhm. Also es ist ja total absurd zu glauben, man guckt da rein und da passiert nur Gutes. Also passiert ja nicht. Das sind wir zwar so geprägt und hoffen, aber das ist ja ein bisschen wie die stille Hoffnung, eine News-Website aufzumachen und zu glauben, jetzt stehen ja nur gute Sachen, so funktioniert der Mensch halt nicht. Und ich versuche mich dann lieber mit interessanten Gedanken umzuschlagen und die stehen meistens in alten Büchern. Ich schaue zwar YouTube-Videos abends hier und da auch mal, das mache ich auch mal, aber es ist mein Feed, das ist kein X-Feed, das ist kein Instagram, mhm. das ist kein, was reingespült wird, sondern das ist dann schon ein recht gut kuratierter Feed und die YouTuber, die ich kenne und denen ich folge, die geben sich auch sehr viel Mühe, ihren Content aufzubereiten.
Wie auch du, aber darüber reden wir später. Lass uns tatsächlich einmal ganz kurz in deine Familiengeschichte reinzoomen. Mhm. Du kommst aus einer Unternehmerfamilie und unser Format ist ja so aufgebaut, dass wir die wichtigsten Stationen deines Lebens anschauen, um zu verstehen, inwiefern sie für dich wichtig sind, wie sie dich geprägt haben. Und du hast mir ein paar Dinge vorab geschickt. Die erste Station, mit der wir uns beschäftigen, du bist 12 Jahre alt und musst das erste Mal in deinem Leben ja einen Verlust durchmachen, nämlich der von deinem Opa, der dich sehr geprägt hat. Und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist, was das für ein Umfeld war und warum dein Opa beziehungsweise der Verlust deines Opas für dich so prägend gewesen ist.
Ja, ich kann das noch ganz gut erinnern. Ich weiß nicht, ob ich 13, 12, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Müsste ich jetzt nachgucken, meine Mutter wüsste es sofort, wenn sie es jetzt hört. Ich kam von der Schule und der war vorher schon krank und dann kam quasi die News und das war dann wirklich so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so ey, krass, das kannst du jetzt überhaupt nicht mehr kontrollieren. Und es war gar nicht mal so die Prägung von ihm, sondern danach entstand eine andere Prägung mit meiner Oma, mit seiner Frau, weil ich das erste Mal gelernt habe, dass da eben nichts für ewig bleibt. So, ne? Also das hat zu einem anderen Blick drauf geführt. Ich kann das erst im Nachhinein sagen, also jetzt viele Jahre später, dass ich da wohl den Hebel umgelegt habe. Aber das hat eben mit dazu geführt, was ich relativ gut kann, auch wenn Phasen stressig sind, so Kleinigkeiten dann ganz gut zu genießen. Ich ärgere mich dann zwar auch über Kleinigkeiten, aber ich kann auch sehr gut dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, Spaziergang, Kaffee trinken, Bier mit Freunden, I don't know, also ich kann da voll reingehen. Aber das war so die Prägung und die Beziehung mit seiner Frau, meiner Oma, das war dann sehr, sehr innig und tief. Die hat zwar nicht viel erzählt, aber wenn sie dann viel erzählt hat, dann waren das halt sehr authentische, sehr ehrliche, sehr gute Sachen. Und die hat als Mädchen nach dem Krieg sehr viel durchgemacht. Weil die einzig Überlebende ihrer Familie und hatte nur noch entfernte Verwandte und der war dann eben dieses Familienkonstrukt sehr wichtig. Und das war schon krass. Die hat auch nie nach hinten geschaut. Also im Sinne von, ach, hätte ich doch damals das gemacht oder hätte ich das mal so gemacht oder jenes Mal. Und das hilft mir in schwierigen Phasen schon weiter. Sie hat nie miterlebt, leider, wie wir diesen Podcast vor 8 Jahren gestartet haben, weil sie ist kurz vor dem Podcast verstorben, quasi auf der Reise, als die Idee für On the Way to New Work entstanden ist.
Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass beide deine Großväter Unternehmer gewesen sind. Ja. Inwiefern gibt es zumindest eine Korrelation, dass du fast dein ganzes Leben auch als Unternehmer verbracht hast?
Die ist, glaube ich, sehr hoch. Kann ich aber auch jetzt im Nachhinein sagen, die waren sehr unterschiedliche Unternehmer. Ne? Der eine hat den Getränke-Großhandel, der war Prokurist und hat sich dann quasi selbstständig gemacht mit dem Laden, war sehr diszipliniert, ein Tough Cookie. Das war der väterlicherseits und mütterlicherseits, der war halt vorher schon, der war im Krieg auch schon Unternehmer. Der war sehr innovativ, da war ich noch zu klein für, aber der hat sich echt krasse Sachen auch überlegt und neue Produkte und so weiter. Der hatte auch zwei Brüder, die auch Unternehmer waren und die waren noch recht bekannt in der Stadt, mein anderer Opa auch. Und für mich war das immer total normal, dass die das sind. Also ich habe das nie in Frage gestellt. Und das hat was Gutes, das hat aber auch was Schlechtes, weil ich dieses Konzept dahinter, ich fand das immer sehr attraktiv. Vor allem, als ich dann so Richtung Abi gegangen bin und da die große Internet-Bubble-Zeit losging. Aber ich habe da nie so drüber reflektiert, ich habe es einfach gemacht, ne? Und habe ein recht gesundes Selbstbewusstsein von da, glaube ich, auch mitbekommen. Weil das für mich halt so normal war.
Du hast gerade gesagt, du fandest das recht attraktiv. Was genau hat dir gefallen?
Du siehst ja nicht den Ärger von außen, den man dann doch hat als Unternehmer. gerade wenn du der Chef bist, dann erreichen dich eigentlich nur die Sachen, die nicht laufen. Weil du halt alle Sachen siehst, aber du hast halt einen sehr hohen Grad an Selbstbestimmung. Und so wirkt es auf jeden Fall. Man kann sich das auch verbauen, zugegebenermaßen, aber das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und ich glaube, den fand ich spannend. Freiheit / Selbstbestimmung. Auch Verantwortung, die natürlich damit einhergeht. Ne? Also es ist nicht einfach nur easy chillo, sondern du trägst halt einen großen Teil Verantwortung. Und mir fiel es immer schon leicht, den auch mitzutragen.
Freiheit und Selbstbestimmung hat dich letztlich dann auch kurz danach nach Kanada geführt. So wie ich es verstehe, warst du da ja nicht mit deinen Eltern und mit deiner Familie, sondern bist auf eigene, also nicht auf eigene Faust mit deinen 12, 13 Jahren hingefahren, aber eben doch ohne elterliche Begleitung.
Das ist in der Tat eine Story, die ist mir dann erst im Nachhinein klar geworden. Also ich hatte in der Schulzeit einen guten Freund, der ist, als ich in der zweiten Klasse war, nach Köln umgezogen. Und wir sind auch in den Ferien immer schon zu Freunden nach München geflogen. Wir sind aber nie mit meinen Eltern dahin geflogen oder selten, sondern auch immer schon alleine, so mit 5 oder mit 6 oder mit 7. Ich fand das völlig normal. Also ich fand das irgendwie total normal. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Und dann hatten Freunde von uns eine Austauschschülerin aus Kanada zu Besuch und ich habe mich mit der unterhalten. Und sie meinte, Mensch, und wie cool, ich habe einen Bruder, der ist so alt wie du, schreib doch mal. Dann haben wir damals Faxe geschickt, ne? War eine Faxfreundschaft. E-Mail gab es noch nicht. Ich habe die erste E-Mail, die ich je verschickt habe, habe ich ihm geschickt. Und aber da kannten wir uns schon lange. Und dann haben wir hin und her gefaxt und irgendwann hieß es ja, Mensch, denn in den Sommerferien wäre doch mal ein guter Zeitpunkt. Meine Mutter, ja super, der geht rüber und lernt Englisch. Und das muss gewesen sein, ich glaube, ich war gerade 13. Also gerade eben, meine ich.
Du warst dann x Wochen ohne Eltern in Kanada?
Ja, also die ganzen Sommerferien. Ich kannte die nicht.
Danke.
Und bin dann in den Flieger und ich weiß das noch wie heute. Meine Eltern hatten einen Streit auf dem Weg zum Flughafen, weil mein Vater sagte, er lässt sich scheiden, wenn das jetzt war. War natürlich nicht so. Und meine Mutter sagte, der kriegt das hin, stell dich nicht so an. Und man muss dazu wissen, die Flüge damals gingen nicht Hamburg-Vancouver oder sowas, sondern ich musste von Hamburg nach Frankfurt, von Frankfurt nach Reykjavik aussteigen, Reykjavik-Calgary aussteigen, Calgary-Vancouver.
Das ist eine Odyssee, ohne Handy.
Mit Kanada 3000, ohne Handy und auch selbstverständlich nur ein Fernseher in der Mitte vom Flieger. Ne? Auch das so.
Hattest du dann so einen wunderbaren Pass um den Hals?
Ja. Unaccompanied Minor. Und die Lufthansa oder beziehungsweise Kanada 3000, die machen das natürlich mega. Hatte ich alles. Trotzdem, ich konnte noch kein Englisch. Also würde ich das jetzt heute mit meinen Kindern so machen? Vermutlich nicht. Ich hätte mit wahrscheinlich allen involvierten Müttern in der Patchwork-Familie Diskussionen darüber. Aber daher kommt halt auch der große Teil, dass ich sage, die kriegen das hin, die Kinder. Das merke ich in meinen eigenen, also mit meinen eigenen Kindern jetzt im Umgang, selbst in unserer Jüngsten, die noch sehr jung ist, die kann gerade ein bisschen brabbeln und laufen. Die sind nicht doof und die kriegen das hin. Und ich behandle die eben sehr normal, was das betrifft. Und dadurch sind die auch problemlösungsorientiert. Aber mir ist jetzt im Nachhinein erst klar, auch durch viele Jahre Coaching, das war schon ein bisschen dolle. Kann durchaus sein, dass das ein bisschen was gemacht hat. Aber the good as well as the bad, sagen wir mal so.
Die kriegen das hin. Wie hast du das hinbekommen? Also nachdem du irgendwann in Kanada angekommen bist und dich in dieser komplett fremden Umgebung auf einem anderen Kontinent in einer Sprache zurechtfinden musstest, die du nicht beherrscht hast, mit Menschen, die du nicht kennst.
Also die Tochter kannte ich ja. Und das heißt, die war natürlich ein großer Fixpunkt, ist bis heute auch eine sehr, sehr enge Freundin und Vertraute. Und ich bin da, die Mutter ist gerade letztes Jahr verstorben, überraschend, hatte einen Unfall. oder beim Wandern einen Herzinfarkt, besser gesagt. Und das war für mich schon, weil ich dann halt so viele Jahre da war, wirklich ein echt ein herber Verlust. Also das hat mich umgekegelt wie nichts in meinem erwachsenen Leben. Das war krass. Und ich glaube, ich hatte da, so wie meine Tochter das auch hat, so erlebe ich das auch und mein Sohn auch, die haben sehr großes Vertrauen, wenn sie irgendwo sind, und ein gutes Bauchgefühl für was ist gut, was kann ich machen, was nicht. Und die Familie konnte auch Deutsch, der Vater ist Deutscher, ursprünglich lange Zeit ausgewandert und deswegen war ich da sofort herzlicher Teil der Familie und dann ist gut. Nur du hast damals halt nicht jeden Tag eine Message geschrieben, sondern du hast halt irgendwie einmal die Woche telefoniert, weil es halt auch derbe teuer war. Internet war noch nicht. Also insofern, das war die Zeit der Prepaid-Karten. Es funktioniert. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, das wichtigste Learning, was ich habe, ist, das wirkt krass und krass unüberwindbar, weil wir heute halt viele Möglichkeiten haben, Dinge zu steuern. Also wie viele Kinder sehe ich, die zu Besuch kommen bei uns um die Ecke und eine Apple Watch am Handgelenk haben, weil sie halt irgendwie zwei Straßenzüge um die Ecke biegen. Ganz ehrlich, es klappt halt trotzdem. Die kriegen das hin. Die sind nicht doof. Die können das. Und die müssen halt auch diese Verantwortung, nicht, das muss nicht so krass sein. Ich sage jetzt bewusst, man muss das nicht so übertreiben. Aber diese Verantwortung zu übernehmen, sich zu orientieren, sich zurechtzufinden, ein Bauchgefühl zu entwickeln, ich finde, die ist wahnsinnig wichtig. Und die kannst du nicht in Watte packen. Gerade in heutiger Zeit, wo du halt, meine Tochter hat mich gefragt, muss ich jetzt Angst haben, wenn das und das passiert. Sie sprach an auf die allgemeine Diskussion, die es gerade gibt und so weiter und sie ist noch nicht so alt. Dann habe ich gesagt, nee, musst du nicht. Das Wichtigste ist vor allem, dass du dir keine Angst machen lässt. Das ist ein Riesenunterschied. Und du kannst dann selbst entscheiden, wenn dein Bauch dir sagt, hier stimmt was nicht, da habe ich Angst und ich höre auf meinen Bauch und gehe irgendwo weg. Aber du darfst dir keine Angst machen lassen. Weil das ein unfassbares Instrument ist, von anderen Menschen Dinge zu kontrollieren. Ich glaube, das kommt so aus der Zeit. Ich bin da mit einem guten Gefühl rübergeflogen, soweit ich mich erinnern kann. Und das ist the bright side, ne? Also ich habe auch keinen Stress damit, mich auf eine Bühne zu stellen. Nicht, weil ich glaube, ich kann es so furchtbar gut, aber ich habe jetzt keine große Angst davor.
Und wir versetzen uns noch einmal in die Lage, wo du gerade bist, in Kanada. Mhm. Wir schaffen das. Angst haben versus Angst machen lassen, beziehungsweise nicht wir schaffen das, sondern die kriegen das hin, weil das ist ja fast ein Angela Merkel Gedanke, den du da gerade geäußert hast.
Bin ich naiv, was das betrifft, ne? Im Sinne von, ich habe auch Ängste, die liegen unter der Oberfläche. Ich glaube, die sind auch normal, die hat auch jeder Mensch auf unterschiedliche Art und Weise. Ich habe mir über die Jahre auch gelernt, die auch zu beobachten und zu schauen und mich davon nicht überwältigen zu lassen.
Wovor hast du heute Angst?
Jetzt gerade?
So grundsätzlich, die Tage, die Wochen.
Ja, also ich gucke schon auch auf eine Gesamtlage und denke so, oh Mensch, da ist ja einiges los. Eieiei. Das ist wirklich so wie, ganz so guckst du drauf und denkst so, eieiei. Aber ich weiß auch, wir haben sehr gute Mechanismen und bin ein großer Verfechter von Rutger Breckmann im Grunde gut. Ich sehe was, beobachte was, im Bundestag passiert was Absurdes und du denkst so, okay, wie kommt das jetzt? Oder Leute schreiben sehr seltsame Sachen in ihre Wahlprogramme rein, wo du sagst, das läuft irgendwie gut, das passt irgendwie so gar nicht zu unserem Grundgesetz, irgendwie schwierig, okay, spannend, warum passiert sowas? Dann versuche ich zu beobachten, was macht das jetzt mit mir? Und sag mir so, okay, das ist so ein bisschen wie, also das ist jetzt eine sehr allgemeine Angst oder jetzt ist ganz konkret eine schlimme Situation passiert. Und ich denke so, okay, Moment, was ist hier passiert? Und ich hatte einen Moment bei der eigenen Podcast-Aufnahme mit Fridtjof Bergmann, diesem Begründer der New Work-Bewegung. Ich habe zudem einen recht engen Draht gehabt, obwohl wir uns nur ein paar Mal getroffen haben. Und der hat einen Satz gesagt, der sagte, okay, gut, mach dir Angst. Und du schaust es dir an und überlegst, warum, also so ein bisschen zu sagen, gut, schön, du darfst dir keine Angst machen lassen. So in dem Sinne hat er es übersetzt, so wie ich das auch sage. Und das war ein verbindender Punkt. Warum? Weil die Angst häufig überwältigender ist als das Problem an sich. Also die Angst vor etwas ist größer als das Problem an sich. Das führt in Social Media zu unfassbarem Echauffieren, zu Aufregen, zu Bewegen und jetzt hau ich mal einen raus, anstatt die nüchternen Fakten zu betrachten, was passiert und daraus zu taktieren und zu überlegen, was mache ich jetzt damit? Und das ist für mich ein Riesenlearning. Und das ist ein großes Problem, weil natürlich viele Menschen auf vieles reagieren. Und ich sage, ja, verstehe ich alles. Die Welt ist in Bewegung, das war sie übrigens auch schon immer. Die ist nicht in Stein gemeißelt. Und wir haben uns vielleicht auf Sachen ausgeruht. Ja, I get it. Dinge verändern sich. Gut, schön. Ist irgendwie krass, darf dir keine Angst machen. Das ist so ein bisschen die Haltung dahinter. Und du kannst es auch Funktionsmodus nennen, das wäre jetzt ein bisschen negativ. Wenn jetzt eine Challenge kommt, dann gehe ich in Funktionsmodus und ich kann auch mal echt an die Grenze gehen und ich habe auch echt herausfordernde Jahre hinter mir und die werden mit Sicherheit auch wieder kommen. Aber es muss halt nicht jeder Tag sein und die Frage ist immer, wie hoch ist die Fallhöhe? Das ist ein bisschen wie du balancierst über ein Seil und merkst halt so, das ist eine Slackline, die hängt zwischen zwei Bäumen, aber nicht auf 20 Meter Höhe, sondern auf irgendwie 20 Zentimeter und dann, okay, hüpfst runter und fängst wieder an. Und das ist ein Privileg, was wir haben in Deutschland. Es ist vielen nicht klar, wie gut es uns geht. Und ich sage bewusst nicht allen Menschen in Deutschland und auch in Europa und der Welt. Ich sage bewusst vielen. Viele, die sich Angst machen, viele, die sich Sorgen machen, die meiner Meinung nach diejenigen sind, die auch mit die Verantwortung tragen an vielen Stellen, die dürfen sich keine Angst machen lassen. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Die müssen einen klaren Kopf bewahren. Gerade in Zeiten, wo es unruhig ist. Das ist wichtig.
Ich finde, es ist ein schöner Gedanke, um zur nächsten Station überzugehen, weil du warst 2001 im September, am 11. September, Teil der Bundeswehr.
Ja.
Und niemand muss erklären, was am 11. September 2001 passiert ist.
Ja, doch, die Jüngeren auch. Aber manchmal wundere ich mich, wie weit die Abstände sind. Nein, also ich glaube, die meisten wissen es noch.
Genau. Der Punkt ist, du hast gerade gesagt, die Welt war schon immer in Bewegung. Mhm. Also dieser Tag hat sie in eine unglaubliche Richtung in Bewegung gesetzt.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass diese Bewegung bis heute anhält oder zumindest die Folgen davon immer noch zu spüren sind. Du hättest dir ja durchaus Angst machen lassen können, weil wer weiß, was das auch für das deutsche
Bundes... Hatte ich, also kann ich dir sagen. Also ich weiß genau, wo ich war.
Wir wissen das alle, glaube ich, tatsächlich.
Ich hatte eines der wenigen Telefone, Handys bei der Bundeswehr. So, ich hatte das muss ja dein Zeugs in meiner Brusttasche gehabt haben. Und wir hatten eine Übung auf dem Truppenübungsplatz und ich habe Maschinengewehr geschossen in dem Moment, tatsächlich. Und du hast, wenn du bei der Bundeswehr Übungsschießen machst, ein MPG vorne drauf. Das ist so ein Teil, das schraubst du drauf, damit keine scharfe Munition, damit man sieht, das ist Platzpatronen. Wenn du halt mit erstmal Platzpatronen schießt und dann wird das abgenommen und dann kannst du scharf schießen. Und ich habe gerade durchgeladen. Ich sehe mich heute noch. Ne? Ich kann blind noch heute die Bewegung. Du lernst die ja so reingehämmert. Ne? Also ich kann heute noch ein MG zerlegen, zusammensetzen und so. Das ist absurd. Also was du da lernst, ne? Also ist das sinnvoll? Weiß ich nicht. Vielleicht wieder, wer weiß. So, durchgeladen und will abdrücken. Und dann läuft einer unserer Unteroffiziere, mit dem ich nicht gut konnte, den ich echt schwierig fand, durch die Bahn, hüpft rüber. Und ich denke so, what the fuck macht er? Weil er ist halt quasi vor meine Schussbahn gelaufen und sagt, geil, wir haben den dritten Weltkrieg im Vorbeilaufen. Und ich wusste noch überhaupt nicht, was war. Ich hatte nur scharfe Munition und angesetzt und wollte meine Schussübung machen. Und war so, was passiert denn? Und dann kam halt ein Kommando von hinten, alles einzustellen. Und so, ich war so, was passiert hier gerade? Und dann vibrierte mein Telefon die ganze Zeit. SMS damals. Und dann wurden wir zusammengeholt, nichts wurde gesagt, gar nichts. Und dann ging aber die Gerüchteküche auf der Rückfahrt in die Kaserne los und es dauerte relativ lang. Und dann saßen wir da und wir durften keinen Fernseher anmachen und nichts. Und dann irgendwann holte einer der Unteroffiziere einen Fernseher raus und dann sahst du diese beiden Tower, wie die in sich zusammenbrechen. Und ich war nur so, das passiert gerade nicht. Also wirklich, also da ist mir alles abgefallen. Also ich kann dir jeden Moment noch sagen, weil ich halt wusste, du bist jetzt hier in der Situation und jetzt ist Ende mit Übung. Das war die Situation. Und wir hatten dann auch NATO-Sperre. Das heißt, du hast was da mit scharfer Munition abends patrouilliert in der Kaserne und so. Also es war schon echt heftig. Das war das Erlebnis.
Hattest du Angst oder hat dir das Angst gemacht?
Da hatte ich wirklich Angst. Und zwar habe ich gespürt, ich saß da auf der, abends dann, als alles durch war, habe ich einmal durchgeatmet, oben auf der Treppe Richtung Dachboden. Ich hatte recht guten Zugang mit auch den Offizieren. Eigentlich konnte man einen guten, habe ich da oben hingesetzt und aber durchgeatmet. Und wir durften ja nicht raus. Und da habe ich gespürt, wie meine Freiheit weg ist plötzlich. Und seitdem, ich hatte insgesamt bei der Bundeswehr das Gefühl, mir wird die Freiheit genommen. Ich fand es irgendwie schwierig, diese Befehlsketten. Und ich war so, boah, Leute, echt wirklich. Also ich war ein guter Soldat, aber ich fand ganz viele Sachen auch schwierig. Ich glaube, ich wäre jetzt kein schlechter Vorgesetzter geworden im Sinne von, du musst auch deine Leute gut behandeln. Also aber viele Dinge auch gut machen. Und es gibt auch verdammt gute Vorgesetzte. Und ich hatte die auch. Aber es gibt auch welche, wo du sagst so, meine Güte, ey Leute, ganz ehrlich, so Sprüche, die man dann so raushaut, und das fand ich immer nicht gut. Aber auch was, habe auch viel gesagt. Und dieser Moment hat mir gesagt, boah, das ist so kostbar, was wir hier haben an Freiheit. Ich möchte niemals, dass mir das genommen wird. Ja, das sitzt seitdem drin. Also da hatte ich wirklich Angst, würde ich sagen, und habe mir auch Angst machen lassen. Ja.
Wie bist du damit umgegangen? Weil ich erinnere mich noch an den 12. September, an den 13. September, an den 14. September. Und irgendwann so um den 16., 17. September bricht meine Erinnerung ab. Und wir haben ja irgendwie zurück in unser Leben gefunden, wie das bei fast allen großen Schicksalsschlägen der Fall ist.
Puh, wir waren in Übung und Alarmbereitschaft damals. Wir hatten Aufklärungspanzer in der Kaserne, relativ viele. Die wurden dann mit Wachtruppen geschützt, das mussten wir uns abwechseln. Es war krass, ich hatte ja gerade Abi, ne? Also ich dachte so, hey, du bist doch hier nur beim normalen Wehrdienst, wo ist das Problem? Und auf einmal bist du in so einer Situation. Und ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann die angefangen haben, da dieses Lager in Afghanistan aufzubauen, da waren die Deutschen mit dran beteiligt. Und da sind dann halt auch Leute wirklich runter. Die Fallschirmbataillone sind da runter und so. Ich fand das alles ganz schön heftig. Und das wird dann auf einmal sehr nah und sehr krass. Und das war genauso ein Moment, wie wir auch immer wieder jetzt Momente erlebt haben, wo Leute sagen, nein, das darf nicht passieren, das kann nicht passieren, nimm mal Brexit oder was weiß ich oder
ja,
ne, you name it. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, diese Sachen passieren und wir lernen damit umzugehen und sollten auch lernen dadurch, wie wertvoll und wie kostbar und wie zerbrechlich Dinge sind, die wir haben, wie zerbrechlich die sind. Und das ist eine Haltung, die ist mir wichtig, weil diese Selbstverständlichkeit, mit der wir Dinge tun, die finde ich manchmal krass. Also ich mache mal einen harten Trendwende zu, es gibt Länder, da gehst du auf eine öffentliche Toilette und denkst, wow, haben die das im Griff? In Schweden gibt es im Wald öffentliche Klos und die sind sauber, die sind ordentlich, fertig. Da kannst du in Ruhe dein Geschäft verrichten, ohne Problem. Du meldest in Deutschland an einer Raststätte an und denkst so, nee, ich verrichte mein Geschäft irgendwo draußen in der Natur und nicht dort, weil, meine Güte. Also, dass uns nicht klar ist, wie kostbar eine Gemeinschaft ist und das gemeinschaftliche Leben und ein schöner Alltag, das hat nichts damit zu tun, wie es bei uns ist. Das hat damit zu tun, mit welcher Laune wir aus dem Haus gehen. Und das ist für mich ein entscheidender Punkt. Und die sollte uns klar sein. Und solche Momente haben mir das echt klar gemacht, ne? Also ich schrecke vor keiner Verantwortung zurück. Ich habe da eben meinen Dienst gemacht. Ich hätte auch einen Freiwilligendienst woanders gemacht. Und ich fände es auch toll, wenn alle das machen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil und wichtiger Beitrag für eine Gemeinschaft. Und das darf auch übrigens keine Entscheidung sein, wer hat das tiefere Portemonnaie und kann sich jemand eine Ausrede leisten oder nicht. Aber das waren schon sehr einschneidende Momente. Und ich hätte gerne damals als junger Mensch auch mehr Leute in meinem Umfeld gehabt, mit denen ich darüber so quatschen kann. So, das habe ich mit anderen Kameraden dann gemacht. So, ich weiß noch, mein Kameradenkollege Merzke, mit dem ich mal gefahren bin, mit dem habe ich viel gequatscht. Und das war gut. Aber ja, also wir graben jetzt hier wirklich in den Tiefen dieser Erfahrungen. Aber ich glaube, da wolltest du ja auch hin. Und das ist schon, das ist nicht nur, oh, ich weiß noch, wo ich da war, weil ich es im Fernsehen gesehen habe, sondern ich habe wirklich gedacht, puh. Und wir wussten in dem Moment, by the way, nicht, dass das Flugzeuge waren, weiß ich noch. Also wir hatten ja so wenig Infos bekommen, wir dachten noch, mit Raketen wurden die Amerikaner angegriffen von den Russen damals, so haben wir das gedacht, so, weißt du, so, also so völlig absurde Sachen, absurd, keine Ahnung, es war einfach krass.
Ich weiß von dir, dass du Tagebuch schreibst oder dass du journalst. Mhm. Und irgendwie würde ich annehmen, dass diese Reflexion, die du ja gerade auch nach außen trägst, zu sagen, dieses Wertschätzen von Glück im Kleinen, dass das unter Umständen auch damit zusammenhängen könne. Weißt du, wann du mit dem Journal angefangen hast?
Ja, Grundschule. Also ich hab eine ganz schlimme Schrift. Ich habe das aber einfach so für mich gemacht. Und vielleicht auch so aus so einer Disziplin heraus. Ich kann ja nicht mehr sagen. Wahrscheinlich, mich kannst du sehr leicht auch mit Ideen beeinflussen. Vielleicht habe ich irgendeinen Film gesehen, wo das jemand gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr. Aber das muss so Grundschule gewesen sein. Habe ich damit angefangen. Und jetzt nicht jeden Tag. Aber es gab Jahre dabei, da habe ich jeden Tag geschrieben. Und ich habe zu Hause auch echt noch alte von diesen Journals bei mir stehen. Da steht dann so, heute Deutscharbeit, hab eine 4 geschrieben, ärgert mich total, so, und war dann aber spielen bei, weiß ich nicht, Carina oder so, und dann war wieder alles super, so, so habe ich die Sachen geschrieben. Aber das ist schön zu sehen, wenn ich jetzt so da reinblätter, welche Dinge mich halt damals bewegt haben, und es hilft mir total als Erwachsener heute auch Abstand zu nehmen von so Alltagssituationen und mal aus einer höheren Flughöhe drauf zu schauen.
Ja.
Das stimmt. Also das ist echt ein Tool, ohne dass ich da jetzt mal Six Bullet Journal. Ich mache das halt gerne und wenn ich das nicht mit habe, ich mache es halt gerne auch handschriftlich, aber wenn ich es nicht mit habe, mache ich es mittlerweile im Smartphone, weil es ja auch ein Journal gibt. Und manchmal packe ich Fotos dazu und schreibe es mir einfach auf, dass ich es erinnere. Und dann ist aber im Studentenalter das Meditieren dazu gekommen, weil ich ein Foto von Steve Jobs gesehen habe, der da zu Hause so im Schneidersitz sah. Und dann bin ich darüber über einen Artikel und dann irgendwie auch meditieren. Ich kannte das vorher nicht. Und das mache ich seitdem relativ lang. Und das hat mich zusammen mit dem Journaling auch durch echt dunkle Phasen gebracht. Das würde ich sagen, das mache ich am konsequentesten, ehrlich gesagt, von allen Sachen. Das mache ich morgens, wie ich ja schon meinte, direkt nach dem Aufstehen.
Wir kommen zur Werbung.
Gleich geht's weiter mit dem spannenden Lebensweg von Christoph Magnussen. Und wenn du danach noch mehr von ihm hören willst und wissen möchtest, wie er seinen Weg in die Sichtbarkeit gefunden hat, dann hör doch mal in meinen Podcast in Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und bei Be Your Brand geht's um die Frage, wie werde ich mit dem, was ich kann, wirklich wahrgenommen? Und dafür spreche ich unter anderem mit Menschen, die genau das geschafft haben. Mit UnternehmerInnen, mit Kreativen, mit Vordenkerinnen, zum Beispiel mit Gabor Steingart, Diana zu Löwen, Laura Marlina Seiler, Lars Ament oder eben auch Christoph Magnussen. Und all diese Menschen teilen da ganz ehrlich, wie sie ihre Sichtbarkeit aufgebaut haben, was ihnen geholfen hat, wie oft sie hingefallen sind, wie oft sie wieder aufstehen mussten und so weiter. Und wenn du das Gefühl hast, du bist bereit für den nächsten Schritt, beruflich oder persönlich, wobei das ist meistens ein Zusammenspiel aus beidem, dann ist Be Your Brand das Richtige für dich. Über 180 Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.
Du bist dann nach der Bundeswehr studieren gegangen und dass du im Ausland studiert hast, auch wenn es de facto deutschsprachiges Ausland gewesen ist in St. Gallen, das wundert mich irgendwie nach deiner Zeit in Kanada am allerwenigsten. Was mich aber tatsächlich interessieren würde, wann war dir klar, dass du dann gründen würdest?
Also ich habe in der Schulzeit schon gegründet. Ich hatte eine Catering-Firma, die Christoph Magnussen Catering, CMC. Gibt sogar noch ganz schlimme Visitenkarten von. Habe ich selber gemacht. Habe mir heimlich über das Gewerbe einen Handyvertrag erschlichen. Ich habe bis heute noch dieselbe Nummer. Ich war noch nicht volljährig, als ich den hatte. Und habe richtig Ärger von meiner Mutter gekriegt, weil Handy war damals so ein Ding. Und ja, das war in der Schulzeit. Und hatte dann auch in der Schulzeit mit Alexander Graf von Spryker, dem Gründer, die Carpenoctem GbR zusammen. Das heißt, das war alles vorm Studium. Und das Studium kam dann eher aus einer Laune heraus, weil ich zu Hause auch eine Diskussion hatte. Ich meinte, jetzt läuft so geil. Ich habe hier so viel Geld verdient. Ich kaufe mir jetzt ein Auto. Konnte ich mit dem Abi. Und meinte, meine Mutter ist ja toll. Dann kann ich meinem Bruder ja alles vererben, wenn es bei dir so läuft. Weil ohne Studium dann so. Und dann war so ein bisschen so, sie nennt das immer gesunde Erpressung. Ich weiß nicht. Und dann war ich so, okay, ja, wenn dann aber schon richtig so. Und dann kam bei mir das, was heute, was ich auch als normal angesehen habe, dann kamen die Fragen. Was ist eine FH? Wie unterscheiden sich Uni und FH? Warum ist das besser? Was ist eine Berufsakademie? Wie geht das? Wie geht das? Und dann fräse ich mich da rein. Ne? Damals war das ja noch nicht mit Internet, hatte ich so einen Stapel Magazine und hatte dann so eine Liste und habe selber für mich erarbeitet, dass es eben, und habe verstanden, dass es halt Unis gibt mit irgendwie Top-Leuten und Top-Netzwerk. Und mir war irgendwie relativ schnell klar, ich hatte so einen kurzen Gedanken, hey, Kanada hätte ich Bock auch zu studieren. Das ist halt auch echt weit weg. Also manchmal bin ich auch ein Heimscheißer. Und so ist es 9 Stunden weg und hin und her. Und irgendwie so richtig auch an den MBA habe ich mich nicht rangetraut. Und trotzdem gibt es ja in Deutschland auch coole Unis, ne? Also wirklich etliche. Und die habe ich mir angeschaut. Und meine Präferenz war St. Gallen. Und ich hatte da Kontakte und habe dann schon auch während der Bundeswehrzeit dafür gelernt. Da gibt es so einen Aufnahmetest für Ausländer. Da darfst du als Ausländer nicht einfach so hin, per Kantonsverfassung. Und dann wurde der, wie zu meinem Glück, ein paar Monate vorher umgestellt auf einen neuen Aufnahmetest. Also ich habe völlig umsonst quasi gelernt und hatte da aber einen guten Freund, der sagte, ja, ich habe gehört, da kommen Sprachensysteme dran und das kommt dran und das kommt dran, aber das sind alles Gerüchte, wir wissen es nicht. Und da habe ich mich einfach so random drauf vorbereitet bei meiner damaligen Freundin im Garten und hat das geklappt. Also so kam das, da habe ich mich auch echt gefreut. Ich wollte da wirklich gerne hin. Aber ich habe es mir erarbeitet, warum. Also es war jetzt nicht so, meine Eltern haben gesagt, geh nach St. Gallen oder irgendwas, gar nicht, sondern ich habe irgendwann gemerkt, ich bin da hingefahren, also ich fahre dann auch hin, ich lese darüber, ich fahre hin, ich gucke mir die Sachen an. Das ist auch so ein Ding, ich glaube halt einfach nicht nur Sachen, die ich lese oder jemand erzählt, weil ich will es mir angucken, ich will es einfach verstehen. Hm. Das ist heute noch so.
War das dann in St. Gallen, dass du Leute kennengelernt hast, die letztlich diese kindliche Prägung zum Unternehmer noch verstärkt haben? Oder war St. Gallen auch schon ein Mittel zum Zweck?
Also St. Gallen zu meiner Zeit war Investment Banking und Consulting.
Anders als heute.
Also wenn du raus bist, hast du entweder einen Consulting-Job gemacht oder Investment Banking, genau anders als heute. Und ich zähle tatsächlich mit zu dem ersten Schwung, die das auch mit reingebracht haben, das Gründen. Der erste Tag an der Uni bin ich über Adrian Locher gestolpert. Adi kam die Treppe hoch, wir waren zusammen im Filmteam, im Medienteam und haben dort von Tag 1 zusammen gearbeitet. Der ist heute noch mein bester Freund aus Studienzeiten und Partneronkel der Kinder und so weiter. Ich habe ganz viele enge Freunde aus der Zeit behalten, muss ich sagen, ne? So, wenn ich so überlege. Und aber mit Adi habe ich eben ersten Kontakt und bis heute Kontakt. Und das war schon derjenige, der eben auch schon eine Firma hatte, so wie ich auch in der Schulzeit. Und wir waren nicht viele. Wir waren, also der Start St. Gallen, also das HSG, die Startup-Verbindung, das waren nicht viele Leute. Das ist heute eine große Nummer. Also heute so völlig normal. Und es gab auch nur einen einzigen Kurs zum Thema Entrepreneurship, nämlich der Unternehmer in der Geschichte. Der Unternehmer in der Geschichte. Sagt schon alles. Und das war's. Der Rest war Investment Banking und Consulting. Und trotzdem hatte ich Bock, wieder relativ schnell was zu machen. Und rief dann Adi an, als ich eine Idee hatte, meinte, hier, lass doch mal machen.
Was war das für eine Idee?
Ja, damals Restwerbeplätze auf Notebooks bei Studenten vermarkten. Das heißt, die hatten die Notebooks alle in den Vorlesungen, das war neu. Und wir hatten die Rückseiten als Werbeflächen gebucht und haben die dann Freenet und so verkauft, haben die da Handywerbung gemacht. Das hat tatsächlich mäßig funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, was für eine verrückte Idee, lass mal machen.
Ja, pass auf. Aber daraus kam das Konzept der Markenbotschafter. Ich habe mit den ersten Artikeln in Deutschland geschrieben zum Thema Markenbotschafter-Marketing, also Botschafter-Marketing in kurz, also Word of Mouth durch Personen, also bevor es Influencer gab. Und die hatten wir. Wir hatten halt Leute an den Unis, die Kontakte hatten, die sichtbar waren. Und deswegen hatte sich dann irgendwann bei uns Facebook gemeldet.
Ich wollte gerade sagen, das Einzige, was euch jetzt noch gefehlt hat, war ein verrückter Name, möglichst mit zwei Vokalen hintereinander, oder?
So, ja, well, also kann man überlegen. Das war natürlich ein super zähes Geschäft und das war irgendwie alles nicht so richtig geil und so, aber wir haben es halt gedreht in diese Richtung Influencer und war natürlich deutlich zu früh, um da irgendwas Sinnvolles draus zu machen, also wirklich Jahre, weil so bis das halt kam, dieses Influencer-Game, was heute halt groß ist, war halt irgendwie 2011, 12, 13 oder sowas, ne? Ja, nee, aber so... So kam das.
Aber ihr habt daraus ja jetzt wirklich ein Business gemacht. Also jetzt lasst uns das mal nicht ins Lächerliche ziehen, sondern ihr habt daraus ja wirklich eine richtige Company gemacht und wart ja Teil der ersten deutschen Berliner Startup-Bewegung mittendrin in der Chausseestraße.
Das war schon so. Also wir haben da einiges mitgemacht und bewegt und tatsächlich diese Kampagne für Facebook dann, die hat natürlich dann Wellen geschlagen, weil wir Mark Zuckerberg die ersten zwei Male in Deutschland hatten, tatsächlich 2008. und diese Facebook-Botschafter an den Unis auch echt Arbeit gemacht haben. Damals war StudiVZ the big thing, so, ne? Also klar, kann man sich jetzt heute drüber streiten und anders drauf gucken, das verstehe ich. Aber das war damals natürlich ein Ding, ne? Und das war alles noch vor dem Börsengang. Und was mir damals klar geworden ist, ist, mit welcher Gewalt amerikanische Startups unterwegs sind. Gewalt meine ich im Sinne von, wie riesig die sind und wie professionell und wie die auftreten und was da passiert. Und das sind Welthennen, die dazwischen liegen. Ne? Also die kommen halt, Mark Zuckerberg kam damals mit der Hälfte des Leadership-Teams von Google. Also konntest du auf die Seite gucken, die waren dann nicht mehr bei Google, die waren dann bei ihm und das war absurd. Also diese Dynamik, die hat mich nie losgelassen, wo ich dachte so, boah, das Setup machen die anders. Hm. Die treten ganz schön bold auf. Hm. Das kann gut oder schlecht sein.
Ich erinnere mich noch, ich war selbst bei einer der Veranstaltungen, die ihr damals organisiert habt, als Gast im Publikum an der TU. Genau, an der TU in Berlin. Ja. Und ich meine, Mark Zuckerberg war damals schon jemand, zu dem man nicht im gleichen Maße aufgeschaut hat, wie wahrscheinlich 10 Jahre später. Und sicherlich ganz anders als heute. Aber das war ja schon einer derjenigen, bei denen klar war, dass das jemand sein könnte, der den Lauf der Welt mitbestimmen könnte, einfach weil der da etwas macht, was funktioniert und was die Welt verändern könnte.
Ich hatte 2 Abendessen mit ihm und seinem Team und kenne heute noch den CEO Javier ganz gut. Und es gibt ja auch in Deutschland etliche aus der Gründerszene, die da Kontakte hin haben. Und ich habe ja jetzt keinen täglichen Connect oder sowas. Ne? Kriegt das aber natürlich mit und das zeigt mir einfach, wie Menschen Dinge verändern. Und mein Bauchgefühl bei diesem Abendessen war, holy fuck, ist der Typ auf einem anderen Level. Und wenn du denkst, die sind irgendwie Show-CEO und labern, der war so fokussiert, so klar, so gezielt, wo du denkst, ey, what a, also Maschine, so. Und wie gesagt, da werden sich auch Menschen sagen, so, ich finde den scheiße und alles fein. Aber genau das muss man halt ablegen und sagen, jetzt mal, lass mal diese ganzen Sachen, die man drauf projiziert, weg, um zu verstehen, wie einzelne Menschen Dinge verändern können. Und das ist ein ganz wichtiges Learning für mich. Nicht ein Mensch verändert den Lauf der Geschichte. Aber einzelne Menschen haben erheblichen Einfluss, wenn wir ihnen den auch geben. Und die sind dann auch sehr fit. Und ich habe danach immer wieder gesagt, der Typ ist eine Kombination aus Steve Jobs und Bill Gates und wird halt so eine Position besetzt. Jetzt sind 21 Jahre später, seit dem Launch. 21 Jahre später. Das ist krass. Und er macht immer noch dasselbe in richtig groß und bestimmt er die Geschicke der Welt. Wie gesagt, for the good, for the bad. Aber ich kenne keinen einzigen Urlaub, wo nicht irgendwie alle am Pool liegen und über Instagram mit WhatsApp zu Hause schreiben und so weiter. Punkt. Punkt, Ende aus. Ne? Ende der Diskussion. Alle, die sich ärgern. Und solche Sachen zu beobachten, zeigt halt auch, da ist Raum für uns, und um diese Verantwortung auch wahrzunehmen, die wir haben, zu sagen, wir haben auch krasseste Talente und Leute und die brauchen mehr Bühne, Sichtbarkeit, Story, whatever. Und die können auch for the good Dinge bewegen. Das darf man nicht vergessen.
Was wolltet ihr eigentlich noch bewegen mit eurer Company? Weil ihr habt sie doch in den Hochzeiten recht groß gemacht. Sie ist nicht groß geblieben am Ende. Was war eure Vision und wie habt ihr versucht, sie zu entwickeln, zu verteidigen?
Smabo damals? Naja, wir kamen halt auch in die Wirtschaftskrisenschieflage 2008, das muss man schon sagen. Wir waren ja von Werbebudgets abhängig. Und als dann irgendwie 2 große Kunden riesige Budgets gekündigt haben, war das halt ein herber Einschnitt. Da war ich irgendwie so gerade beim, kam vom Yoga wieder, das habe ich damals noch gemacht, das mache ich heute nicht mehr, kam vom Yoga wieder und dann habe ich die Mail gesehen und war so, ah, fuck, ey. Und wusste genau, auch da so nüchtern, ich wusste so, that's it, ne? Also entweder wir fahren das Ding halt richtig runter oder nicht. Und wir haben dann halt in andere Richtungen weitergemacht, ne? Also ich habe es dann mit dem Team nachher Teile von Blackboard losgetreten mit den Erfahrungen, weil ich habe mit Smabo hatten wir schon einen Salesforce-Account, war ein erster Salesforce-Partner. Also ich habe halt quasi Assets rausgenommen, mit denen ich gelernt habe. Ne? Also Cloud-Technologie, ein geiles Setup bauen und so. Und das habe ich nachher dann bei Wir kaufen's reingenommen und dann später, wie gesagt, schon das Team von Blackboard ready gehabt. Und es basiert dann schon heute darauf, was wir tun. Also auch diese Faszination für neue Tools, auch dieser frühe Blick drauf, wie jetzt mit den KI-Tools, ne, wo ich dann ja auch mit Adi, durch Adi schon vor 8 Jahren auch mit rein investiert habe, weil auch klar war, das ist eine Technologie und da konnte ich dann wirklich diese Erfahrung der Jahre davor, diese Nüchternheit auch sehen und beweisen. Und ich gucke genauso nüchtern heute drauf.
Du bist dann 2015 einen ganz besonderen Weg gegangen. Du hast einen Break gemacht. Mhm. Und hast gesagt, okay, das war eine wilde Reise hier, die letzten gut 10 Jahre. Ich brauche mal Luft und ich brauche mal Raum für mich und um etwas in mir zu finden, was mich die nächsten Jahre trägt. Und bist wieder nach Kanada gegangen. Was war deine Hoffnung? Was war deine Intention?
Also eigentlich war es nur ein verlängerter Urlaub, ne? Also es war so ein bisschen Elternzeit, die wir gemacht haben, nachgeholte Elternzeit und waren eigentlich nur 8 Wochen da drüben. Und ich hatte mal ein bisschen Raum und meine beiden damals besten Senior-Leute haben halt quasi das operative Geschäft dann auch weitergemacht. Und das war die Möglichkeit, die ich dann hatte. Und ich habe nur gemerkt, so einfach weiter, ohne so bestimmte Themen zu ändern, wollte ich nicht. Und ich habe ein bisschen dieses Kreative wiederentdeckt, vor allem das Filmen. So damals war es halt noch so, das waren so 15 Sekunden Filme auf Instagram, die man machen konnte. Und es gab nichts, was irgendwie hochkant war. Und ich bin dann über Snapchat gestolpert und dachte, ach, das ist ja smart, dass man dort hochkant die Videos angucken kann, weil es dreht halt keiner das Telefon. Das fand ich eine kreative, schöne Herausforderung und habe dann angefangen, mich auch mehr damit auseinanderzusetzen, überhaupt mal wieder. Ich habe früher schon als Kind viel gefilmt, aber hatte nie mich damit beschäftigt, was ist eine Framerate, was ist Shutter Speed, welche ISO brauchst du und so weiter. Und habe das dann gelernt und habe dann mir Vlogs angeschaut, das war damals ein Ding, und habe dann in Kanada jeden Tag versucht, in 15 Sekunden zusammenzufassen. Day in 15 Seconds. Und habe das dann auf Facebook geteilt an unsere Freunde. Und das haben wirklich alle gesehen. Jetzt muss man auch sagen, der Facebook war damals eine andere Nummer, der Algorithmus, das haben wir einfach mal alle gesehen. Und habe gemerkt, es könnte doch sein, dass ich vielleicht einfach meine Passion mit meinem Beruf verbinde. Und das, was wir auch mit Blackbo damals dann schon gemacht haben, nämlich von überall arbeiten und so weiter, das war damals noch nicht so einfach, ne? Videokonferenzen machte keiner und die Cloud-Tools waren noch nicht so weit verbreitet und so. Aber ich habe das dann halt angefangen, über die Videos und die Fotos zu teilen. So kam das. Und das ist in diesem Kanada-Urlaub passiert. Ja. Hm. Ich würde zum Urlaub nehmen. Es waren 8 Wochen. Also ich wäre gerne länger geblieben.
Ich weiß noch, ich habe 2000, also das erste Mal nach dieser TU-Veranstaltung, in der ich dich wahrgenommen habe, habe ich dich das nächste Mal wahrgenommen. Das war 2017. Da bin ich gerade in die Selbstständigkeit gegangen. Und es war auch just zu der Zeit, als Michael Trautmann und du On the Way to New Work gestartet haben, aber eben noch ein paar Monate davor, weil ich mich selbstständig gemacht habe und bei meinem Müsli in der Küche saß.
Ah.
Und Max Wittrock zu mir meinte, schau dir mal unsere ganze Google-Architektur an. Die ist total smart. Da wurden wir von Christoph Magnussen beraten, wie wir das aufsetzen und wie wir das handhaben. Und das war das erste Mal nach knapp 10 Jahren, dass ich deinen Namen wieder gehört habe. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erklären, du hast gerade Blackboard erwähnt. Was war Blackboard damals? Was ist Blackboard heute? Und was hat es mit On the Way to New Work zu tun?
Also Blackboard war zu der Zeit, als ich mich bei Wirkaufens als Mitgründer bewegt habe, das war ein Refurbisher und ich war für die Operations verantwortlich. Und mein Herz schlägt halt für die Abläufe hinter den Kulissen. Wie kannst du dabei schneller sein? Wie arbeiten Menschen mit den Tools besser zusammen? Und ich habe eine relativ hohe Intuition dafür, was ist ein sinnvolles Tool und was ist Quatsch? Was geht aber auch technisch gut? Was ist einfach netter Nerd-Talk und ist einfach keine gute Usability? Ich habe da wirklich ein gutes Händchen für, schon als Kind gehabt. Und das war meine Beteiligungsgesellschaft und wurde dann aber meine Beratungsgesellschaft, weil ich dann irgendwann operativ raus bin bei Wirkaufens, eben aufgrund Familienplanung und so weiter. Und habe gesagt, komm, weißt du was, Smabu hatten wir den Salesforce-Account und Cloud-Tools. Und ich war auch bekannt dafür mit den Cloud-Tools, wie Max das dann auch sagte. Und dann haben mich wirklich auch Gründer, mir fällt jetzt auch gerade ein, ich glaube, einer der beiden anderen Mitgründer hatte gestern Geburtstag, den muss ich noch anrufen. Fällt mir jetzt gerade ein, wo ich es erzähle. Dann war es eben so, dass die mich dann auch angerufen und gefragt haben. So wie heute mich Leute anrufen und sagen, sag mal, sollen wir ChatGPT oder sollen wir Copilot nehmen und was ist der Unterschied eigentlich? Und ich kann das halt super intuitiv erklären. Und wie gesagt, heute Morgen ist ein neues Modell rausgekommen und ich kann es dir jetzt zumindest mal grob erklären, was es ist, was es kann, was es nicht kann. Ich habe da eine sehr hohe Leidenschaft für. Und genau das macht Blackboard im Kern. Das heißt, wir haben immer schon darauf gesetzt, Menschen schneller, fitter, besser in der Zusammenarbeit zu machen durch die Tools dahinter oder mal in breiter gesagt durch neue Technologien. Und nicht, dass wir immer sagen, es muss immer alles neu und besser sein. Das ist so ein bisschen meine Rolle bei Blackboard, nach vorne zu gucken. Deswegen kam auch das KI-Spiel schon vor ein paar Jahren bei uns rein und nicht erst irgendwie vor 2 Jahren. Und das dann aber in den Alltag für Menschen zu übersetzen. Also so, dass wirklich du sagst, ey cool, habe ich verstanden, deswegen machen wir das. Und meine YouTube-Videos, die ich dann auch gemacht habe, sind auch genau dazu da, Leuten zu erklären, weiß ich nicht, ganz früh war das, warum ist Slack ein interessantes Tool und nicht, das ist doch alles ein Quatsch und macht unproduktiv. Oder warum ist ChatGPT mehr als nur ein netter Chatbot, der dir sagt, wie sollst du deine Pasta kochen? In der Tiefe erklärt, aber auch so, dass es jeder versteht. Das ist eigentlich das Ding. Und das ist für mich auch die Challenge im Storytelling, wenn ich auf einer Bühne was erzähle und es ein bisschen größer ist. Genau. Und Blackboard macht das im Doing. Also das heißt, dort begleiten wir solche Einführungen, wir bauen die Architektur solcher Tools, wir wählen die mit aus, wir nehmen aber auch die Menschen an die Hand. Das heißt, wir trainieren und schulen jede einzelne Person und lassen da niemanden hängen im Unternehmen. Das ist uns immer total wichtig, das ist der Connect zu den Menschen, weil darüber passiert am Ende der Hebel. Also kein Roboter der Welt nimmt dir den Job weg und auch keine KI, sondern es sind meistens die Menschen, die selbst die Verantwortung abgeben und es nicht, sich nicht anpassen. Und da versuchen wir auch gute Trainingsprogramme zu bauen, dass alle sagen, ey, das macht auch richtig Bock und ich habe Lust, das zu machen und ich benutze das jetzt auch.
Zoomen wir mal da ein kleines bisschen raus. Du erlebst wahrscheinlich und ihr erlebt wahrscheinlich in eurer Arbeit und vielleicht hat es auch durchaus etwas mit den politischen Zuständen zu tun, die wir momentan auf der ganzen Welt erleben, dass Menschen diese Veränderung gar nicht wollen. Also Menschen wollen nicht immer nur ein neues Tool nutzen, so wie du und ich. Wenn immer etwas Neues rauskommt, habe ich die kindliche Neugier und möchte es sehen und möchte es anfassen, wenn es in irgendeiner Weise physisch oder haptisch ist und möchte schauen, was kann man damit machen, wie kann man das implementieren, wie verändert es die Welt. Und dann gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, oh nö, gestern war doch auch schön, warum muss es morgen geben? Wie nimmt man Menschen diese Angst vor dem Morgen, wenn gestern auch okay war? Wenn ein Stück Papier und ein Stift auch okay war?
Das erlebe ich in Vorträgen auch. Ich werde nie vergessen, wie ich in München stand und einer sagte, warte, wie war das noch? Da war irgendein Deutschlandspiel gegen Korea, wo wir verloren haben. Und ich hatte die Keynote danach und das war echt eine Challenge. Und dann war die Stimmung schon im Keller und dann erzähle ich noch zu Tools und KI.
Das klingt nach der Fußball-WM in Katar und ich frage mich gerade, ob es Korea war oder Japan.
Ich hatte irgendwie die koreanische Flagge vor Augen, aber kann Japan gewesen sein. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, die Stimmung war irgendwie echt im Keller und ich dann auch in München und dann und ich knall auf der Bühne gerne mal einen raus. Ne? Also wenn du mich ankachelst, ich lasse mich nicht provozieren, aber ich brauche keine Co-Referate, sonst kann jemand anderes auch den Vortrag machen und Fragerunden gerne, aber so. Und du darfst natürlich zu allem eine Meinung haben, aber ich werde auf YouTube ja auch angekachelt und man muss dann halt damit rechnen. So. Und dann sagte der, nee, und Briefe funktionieren auch, wo ist das Problem? Und so, ich habe ja auch gar nicht, und dann sagte ich sofort, ich habe doch überhaupt gar nicht gesagt, dass Briefe nicht gut sind. Also that's not my point. Habe ich nie gesagt. Und ich habe auch, das ist so wie jemand sagt, ja, jetzt werden wir alle von der KI ersetzt. Sage ich, wieso? Aber nur weil es PDF gibt, benutzt du doch heute auch noch Papier. Wo ist das Problem? Das ist einfach nur ein weiteres Medium, was dazugekommen ist. Und dann habe ich ihm gesagt, Nostalgiker haben noch nie gewonnen. Und er sagt, doch. Und ich so, nee, haben sie nicht. Sagt er, doch. Und dann sage ich, nein, nennen wir mal wirklich ein Beispiel, wo Nostalgiker in der Geschichte gewonnen haben. Haben sie nicht. Menschen, die Dinge verändert haben, die nostalgisch wirken, weil wir denken, boah, der macht jetzt alte Sachen, haben trotzdem nach vorne Sachen geändert. Das darf man einfach nie unterschätzen. Und dann meinte ich so, du, ganz ehrlich, selbst Napoleon, ne, also der hat halt Briefe geschrieben, aber nicht, weil er so gerne geschrieben hat und weil er so ein verdammter Romantiker war, sondern der hat Briefe geschrieben und zwar selber, das hat damals zu seiner Zeit, haben die Regenten nicht selbst geschrieben. Er konnte selbst schreiben. Er saß in seiner Kutsche und hatte diese Aufhängung, die man aus Schiffen kennt. Weißt du, wenn so ein Herd aufgehangen ist, ne? Und sich bewegen kann mit den Wellen. Das hatte er an einem Tisch, der aufgehangen war, sodass er trotz der Kutschenbewegung schreiben konnte. Und dann hatte er 3 Reiter links und 3 Reiter rechts und hat seine Depeschen einfach rausgereicht. Damit hat er regiert. Und dann meinte ich, und das hat er eben nicht gemacht, weil er so gerne romantische Liebesbriefe geschrieben hat. Das hat er gemacht, damit er schneller kommuniziert. That's the point. Und ich sage nicht, jedes neue Tool ist geil, sondern ich sage, wenn ein Tool dazu führt, dass Menschen schneller kommunizieren, nutzen sie es. Ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel, was das heißt. Vorletzte Woche, jetzt wo wir es aufnehmen, oder vorvorletzte Woche, wurde ich angerufen, auch aus deiner Firma raus, beziehungsweise auch von der Presse. Ja, da war ich im Urlaub. Kannst du was zu DeepSeek sagen? Also ich, ja, kann ich, aber warum denn jetzt gerade? Ja, die gehen gerade voll hier durch, weil das und das und das und die haben irgendwie bei ChatGPT geklaut und so. Und ich war so, ey, warte mal, die gibt's nicht seit gestern, Moment, und habe versucht zu erklären und meinte dann, naja, schau, dahinter sitzt ein Quantfonds, Highflyer. Die haben viel Geld für zwei Rechenzentren ausgegeben, um ein eigenes Modell zu trainieren, weil sie halt limitierter in China sind, weil die dürfen bestimmte Chips nicht haben und so weiter. Und haben einen Teil von ihrem Team daran gesetzt, das selber auch zu bauen. Und das machen sie nicht, weil sie sagen, ja, das ist interessant, dran zu arbeiten. Vielleicht auch, bestimmt auch. Aber vor allem auch, weil sie als Quantfonds natürlich einen gigantischen Vorteil haben, wenn Meta oder irgendwer anderes weltweit was release und in der Sekunde hat deren KI alles analysiert, was das heißt. That's communication. Die machen das, weil sie schneller sein wollen, weil sie schneller kommunizieren wollen. Das ist der Impuls dahinter. Und ob man den mag oder nicht, ob man den mag oder nicht, ist völlig egal. Wir spielen alle dieses Spiel mit, sonst würden wir alle WhatsApp nicht benutzen und würden alle Telefone nicht benutzen und so weiter. Wir spielen das Spiel mit und wir gewöhnen uns an die Geschwindigkeit der Kommunikation. Das meine ich mit die Nostalgiker haben noch nie gewonnen. Das heißt, wir müssen uns mit dem Fakt auseinandersetzen, dass das beschleunigt zunimmt. Und auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, das wird noch schneller sein. Bevor dieser Podcast stattgefunden hat, habe ich in 5 Minuten 8 YouTube-Videos durchanalysiert, plus eine Pressemeldung, plus eine Experteneinschätzung zu einem neuen KI-Modell. Wo ich gesagt habe, so, ich hätte no way on earth, hätte ich die alle angucken können. Ein Teil habe ich angeschaut und nach der Analyse schaue ich mir den Teilaspekt an, bevor ich was raushaue. Ay, sorry, das ist total absurd krass, dass das geht. Dass das nicht alles gut ist. Das kann man diskutieren, aber so ist es halt.
Du hast gerade erzählt, dass dieser Prozess in Kanada dazu geführt hat, dass du angefangen hast, die Dinge zu erklären. Oder nicht angefangen hast, sondern das ist halt eine Leidenschaft, der du gefolgt bist, Dinge zu erklären. Du hast es jetzt mit Blackbaud zu deiner Profession gemacht, zu eurer Profession gemacht. Und dann ist halt on the way to new work irgendwie der Gegenpol. Ja, manchmal klärst du da auch was, aber vor allem stellst du ja sehr, sehr viele Fragen zusammen mit Michael. Und ich finde es also vor allem sehr, sehr eindrucksvoll, dass ihr eben jetzt seit fast acht Jahren, das Ganze durchzieht, fast nie auch eine Ausnahme gemacht habt, sondern immer mindestens eine Episode pro Woche erschienen ist, eine Zeit lang auch deutlich mehr als das. Also wir alle, glaube ich, wissen, die diesen Podcast jemals gehört haben, dass es um die Zukunft von Arbeit geht, wie sich Arbeit verändert und dass das hier ursprünglich eigentlich gar kein Podcast werden sollte, sondern ein Buch. Ich stelle jetzt nicht die Frage, wie es dazu kam, weil diese Geschichte schon fast zu oft erzählt wurde.
Ja, ist sie zu oft erzählt worden.
Viel mehr wird mich interessieren, weil ich das selten so erlebe. Was treibt einen nach 8 Jahren an, immer noch weiterzumachen und immer noch weiter lernen zu wollen? Weil ich glaube, das ist ja letztlich der Treiber von Michael und dir, nicht aufzuhören.
Also das ist tatsächlich das, was ich eingangs auch meinte, was ich schon als Kind hatte mit, ich will jetzt die Hintergründe verstehen, ich will verstehen, warum und so weiter. Und ich erlebe das sehr häufig, dass Leute im Podcast sagen, oh, das ist ja eine spannende Frage, das hat mich noch nie jemand gefragt. Und es ist nicht so, dass ich mir die vorher überlege und sage, die muss ich jetzt mal loswerden. So, ne? Und jetzt, das will ich noch fragen. So. Sondern ich höre wirklich zu und versuche, Verbindungen herzustellen in dem Moment und sage, das interessiert mich jetzt halt wirklich. Und das ist etwas, das ist absolut zeitlos und endlos. Ne? Also mich interessieren so viele Dinge, Sachen zu verstehen.
Das nehme ich dir total ab. Und dann gibt es wahrscheinlich trotzdem Tage, an denen du eine Aufnahme hast und weißt, oh, Alter, das passt jetzt überhaupt nicht.
Manchmal stehe ich morgens auf und sage, oh, jetzt auf die Matte. Nur jetzt würde ich gerne erstmal den Kaffee und dann dies und dann das. Und dann weiß ich aber, mir geht es danach besser. Und es tut gut und es hilft. Und das ist bei einem Podcast genauso. Ich weiß, es ist dann doch gut, wenn man es gemacht hat. Und je mehr man sich drauf einlässt, desto besser. Und noch besser, man macht es vor Ort. Das ist dann natürlich der Vorteil von Remote. Das geht jetzt alles seit Corona. Das war so technisch so schwer, das möglich zu machen. Das vergisst man halt auch immer wieder. Gute Aufnahmen. Aber ich weiß dann einfach, danach ist besser. Und ich weiß auch, wenn ich ein YouTube-Video aufgenommen habe, danach ist besser. Und ich erkläre das nicht, um schlau zu sein für die Welt. Ich erkläre es, weil ich es selber, wenn ich es ausspreche, besser verstehe. Das ist der Grund, warum ich es mache. Und weil es mich interessiert. Mich interessiert, was sind die Treiber dahinter? Mich interessiert, warum ist das eine groß, das andere nicht? Mich interessiert, warum schaffen die einer schneller und die anderen nicht? Und mich interessiert, wie schafft es ein Mensch, Einfluss zu haben und der andere nicht? Das ist für mich die Learning Journey.
Stell dir vor, ich bin eine Zauberfee. Und ich würde Michael und dir einen einzigen Wunsch erfüllen, nämlich den Gast, den ihr noch nicht hattet. Wer wäre das für dich?
Lebend oder verstorben?
Ja, bleiben wir mal in der Realität. Die Verstorbenen kriegen wir leider noch nicht zurück. Ich bin mir sicher, dass das in Zukunft, KI sei Dank, auch noch möglich sein wird. Aber bleiben wir mal bei denjenigen, zu denen wir heute einen realen Zugang haben.
Aber ich hätte Lust, mal so andere Podcaster zu interviewen, also die halt auch viele gemacht haben, wie so Lex Friedman und so, die halt wirklich viele Folgen auch schon gemacht haben, die auch schon sehr lange durchgehalten haben. Aber ich glaube, spannender wären, es gibt diverse PolitikerInnen auch aus dem Ausland, ehemalige Präsidentinnen zum Beispiel, wo ich sage, ich würde die gerne mal interviewen, wie war es wirklich? Und wir machen kein Interview, wir führen ein Gespräch, ne? Also in Neuseeland, Finnland und so weiter, um mal zu hören, was waren die Dynamiken dahinter, ne? Warum hast du Sachen gemacht? Also mich interessieren die Gespräche, die stattgefunden haben. Also mich interessiert dann mehr, wenn jemand mal in einem Amt war und dann auch bereit ist, darüber zu reden. Ich würde nicht mit jemandem reden, der sein Buch vermarkten will oder...
Also Barack Obama?
Wäre auf jeden Fall jemand, würde mich mal interessieren. Weiß ich aber nicht, wie offen der spricht, ehrlich gesagt. Er ist halt auch ein verdammt guter Vermarkter und es ist alles immer cool und gut drauf. Not sure. Michelle Obama? Ich habe jetzt niemanden, wo ich sage, so, die einen müsstest du mir jetzt liefern und dann wäre geil, weil wir stolpern über so viele spannende Leute. Und ich glaube, der Punkt ist halt der, man guckt ganz, ganz häufig drauf, wie bekannt ist jemand. Oh, krass, hatten die den Podcast. Ne? Ich hatte Andrew Huberman und da kannte ihn keiner zu dem Zeitpunkt. Alle so, du hattest mal Andrew Huberman im Podcast. Sag ich so, ja, aber den kannte zu dem Zeitpunkt keiner. Und die Folge ist trotzdem genauso geil wie jede seiner anderen Folgen. Und er hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen eigenen Podcast. Wir haben darüber gesprochen, das ist doch geil wäre, einen Podcast zu haben. Und that's exactly the point. Die Überraschung ist meistens größer, wenn man sich darauf einlässt, einen Gast, eine Gästin zu haben, zu sagen, ha, hätte ich nicht gedacht vorher. Und sich nicht leiten lassen von die große Show der großen Namen. Auch wenn Menschen so funktionieren. Aber das, ich hoffe, dass wir uns das beibehalten, dass wir da nicht nur in diesem Game aufgehen.
Gar nicht so lange her ist etwas in deinem Leben passiert, was du dir sicherlich anders gewünscht hättest und hinterher wahrscheinlich trotzdem nicht unglücklich bist, wie die Dinge sich entwickelt haben. Du lebst, du hast es ganz zu Beginn schon mal angedeutet, in einer Patchwork-Familie. Mhm. Und du betonst es auch ganz häufig, dass es so deine Lebensrealität ist. Was macht deine Patchwork-Familie aus? Was ist in deinem Leben schiefgegangen und wie hast du trotzdem die Kraft gehabt, daraus etwas Gutes zu bauen?
Oh, was ist schief gegangen? Es geht jeden Tag irgendwas schief. Ich kann dir ein ganzes Buch vollgeben. Tja, ist halt nicht so rausgekommen, wie man sich das vorgestellt hat, würde ich sagen. Ohne dass ich da, also ich gehe da eben bewusst immer nicht in Details, weil die meistens nur mit Ego zu tun haben und die eine gegen die andere Seite und das ist nicht gut. Und du hast gefragt, was macht das aus? Ich würde sagen Integration und zwar von allen Beteiligten. Und das ist etwas, was Menschen sehr häufig sich sehr schwer tun, weil ihr eigenes Ego im Weg steht. Gib dir mal ein Beispiel. Wenn sowas passiert und Eltern am Ende die besseren Eltern sind, wenn sie getrennt sind als zusammen, so würde ich es mal sagen. Dann wird ja viel in Deutschland diskutiert. Wir haben ein sehr veraltetes Familienrecht, muss man sagen. Also das ist ja wirklich hochproblematisch und veraltet. Für diejenigen, die das noch nicht miterlebt haben. Aber es ist, wenn man da drin steckt, denkst du, meine Güte, ist das krass. Und das hat Gründe. Also es hat Gründe, kann man nachvollziehen. Das ist noch aus Zeiten vom Bismarck und so, wo Familienrecht kam und Weimarer Republik und so weiter. Also es ist wirklich alt. Und wurde dann natürlich immer wieder angepasst und ist dann halt auch noch Individualsache. Das heißt, jeder Fall wird dann einzeln entschieden und so weiter. Und wir haben sehr früh, ich habe sehr früh, müsste sonst meine Ex-Frau fragen, wie sie es gemacht habe, sehr früh gesagt, oder haben wir beide auch gesagt, wir verhandeln alles und diskutieren alles, aber nichts, was die Kinder betrifft. Und da war einfach immer klar, ich bin zu 100% Vater. Das heißt, ich bin auch weiterhin zu 100% Vater und dann halt nur zu einer anderen Zeit. Und da machen sich das viele Väter und auch Mütter zu leicht in dem klassischen Verhältnis mit, ich kümmere mich jetzt um die Kinder wie zu Hause und du um die Arbeit und so weiter. Und da sage ich einfach, nee, wir tragen alle eine Verantwortung und dazu zählen dann auch neue Eltern, die reinkommen, die Bonuseltern, die dann eben auch diese Verantwortung mit wahrnehmen. Und das meine ich mit, Integration ist der wichtigste Teil. Und da tun sich viele Leute schwer und da sage ich immer wieder, viele Menschen sagen ja, ich habe die Kinder. Und ich sag mal, habt ihr nicht, die sind bei euch, aber nicht ihr habt die Kinder. die sind halt selbst Individuen und das wollen viele nicht hören. Aber die sind ab dem ersten Tag an ziemlich, zwar hilflos noch, aber auch eigenständige Individuen. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Und das ist einfach mein Bild darauf. Und deswegen, so funktioniert es auch sehr gut. Und ansonsten ist es natürlich brutal viel Alltagslogistik. Und die muss man einfach gut hinkriegen. Und da sind viele, viele Beteiligte dann dran.
Ja, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich nochmal nachhake, ohne dass du zu sehr in die Details gehen musst. Ich habe selber in meinem persönlichen Umfeld in den vergangenen Jahren einige Trennungen miterlebt und beobachtet und musste zusehen, wie Menschen, die mit den besten Absichten Eltern geworden sind, zu bestimmten Zeiten sich selber gesucht haben, in ihren neuen Rollen selber gesucht haben. Und ich bisweilen das Gefühl hatte, aber du weißt schon, dass du auch noch eine Verantwortung hast für ein Wesen, das ohne dich fast nicht lebensfähig ist. Du hast vorhin gesagt, die kriegen das hin und ich gebe dir recht, die kriegen das hin. Die gehen auch durch dunkle Zeiten und ich bin selber in einer Scheidungsfamilie aufgewachsen und ohne Vater aufgewachsen. Das kriegt man alles hin, aber die Frage ist doch tatsächlich, wie schafft man es, sich als Vater, als Mutter nicht zu verlieren,
ja,
obwohl man gegenüber der anderen Person an ganz vielen Stellen wahrscheinlich zumindest temporär sogar sowas wie Hass empfindet oder Abneigung.
Ja, und ich meine nicht, die kriegen das hin und lassen die Kinder mal was, passt schon, ja, überhaupt nicht, sondern ich sage ganz bewusst, du hast eine Verantwortung und die hast du auch wahrzunehmen und dazu gehört auch, dein scheiß Ego beiseite zu packen. Das ist das Problem. Und das beginnt halt bei den meisten Menschen ganz, ganz, ganz schnell und du musst es halt beiseite lassen. Klingt einfach, ist halt super hart und das immer wieder zu üben.
Aber wie macht man das mit dem Ego?
Üben und sagen, das darfst du, das ist diese typischen Sätze, das darfst du dir nicht bieten lassen, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, das geht nicht und das hat jemand gesagt und das ist alles Ego. Das siehst du den ganzen, mach die Zeitung auf und dann siehst du den ganzen Tag Ego. So, wie konnte der und der das sagen über uns? Wie kann das nur sein? Ja, konnte er offensichtlich, hat er gemacht. Siehst du, Bühne, da hat er gesagt, so, okay, fair, braucht dich nicht beeindrucken. Das ist genau das, was wir eingangs hatten mit der Angst. Das braucht dich halt nicht beeindrucken. Das ist schwer, das ist nicht leicht. Ich sage immer wieder, wegatmen ist auch nicht gesund an einigen Stellen, aber es ist notwendig, weil es halt am Ende besser rauskommt.
Wie viel Ego ist zuträglich, um dieses Tattoo, das du dir auf deinen Arm hast stechen lassen, create, nicht zu vergessen, weil der Kopf Christoph Magnussen ist omnipräsent. Den sehe ich auf YouTube, den sehe ich auf Instagram, auf LinkedIn und höre einen Podcast.
Das hat nichts mit Ego zu tun. Das ist was anderes. Also ich glaube, gesund Ego im Sinne von, jetzt ist es zu viel für mich, das ist Grenze setzen. Da kann ich durchaus besser drin werden, zu jemandem zu sagen, nee, reicht mir jetzt hier, fertig. Aber um Integration voranzuleben, das ist Ego. Einfach mal zu sagen, nee, ist jetzt gerade nicht der wichtigste Punkt. Und wenn er mir wichtig ist, dann erklär, warum er dir so wichtig ist und mach's halt nicht aus Prinzip. Also es ist allein, überleg mal, wie viele Diskussionen in einem normalen Familienalltag stattfinden mit, wollen wir das machen oder das machen? Und dann, nee, dies und keine Ahnung. So, und du musst eh schon viele Punkte zusammenbringen und dann muss man halt auch das beiseite lassen. Und die Präsenz im Social Media, das ist für mich halt Freude am Createn tatsächlich und Freude am Sachen einordnen. Und ich erkläre es meistens für mich selber. Also ich mache das Video, weil ich sage, ich will es halt selber verstanden haben. So. Und wenn ich es dann gemacht habe, dann habe ich es auch besser verstanden. Und wenn dann jemand anderes sagt auch noch, hey, cool, ich habe es dadurch auch besser verstanden, finde ich das eine gute Sache. Und wenn jemand sagt, ich habe damit ein Problem, sage ich dir, ich verrate ein Geheimnis. Es gibt keinen Guckzwang auf YouTube, dann guck ein anderes Video, ist mir doch egal. So, es gibt dann Leute, die schreiben drin, das ist ein Scheiß, guck doch was anderes, das ist doch nicht mein Problem. So, und das ist für mich im Doing was anderes.
Christoph, du bist heute nicht mehr so jung, wie du vor 20 Jahren gewesen bist.
Boah, jetzt kachelst du mir aber hier rein.
Aber auch noch lange nicht so alt, wie du in 40 Jahren sein wirst. Eine Schnapsweisheit, die ich hier zum Besten gegeben habe, die nichts wert ist. Mhm. Aber lass uns mal trotzdem den Christoph in 40 Jahren uns vor Augen führen. Der Christoph in 40 Jahren, der immer noch versuchen wird, die Welt zu verstehen und zu erklären, um sie hinterher besser verstanden zu haben. Was wird er dem Christoph in 10 Jahren raten mit der Lebensweisheit eines gut 80-Jährigen?
Oh Gott.
Ja, das ist es. Wir sind beide keine Mathematiker, insofern ist es eine Rechnung mit vielen Unbekannten, aber
ja, ja.
Was glaubst du, was ist dem Christoph mit 80 Jahren wichtig, dass der Christoph mit gut 50 Jahren beherzigt?
Chill, Bruder, das würde er sagen. Atme durch, das ist alles okay. Don't worry. Ich hatte tatsächlich mal bei einer der Meditations, als ich wirklich auch zu Hause in der Krise gesteckt habe, so ein Gefühl von, da legt mir der Christoph in ein paar Jahren die Hand auf die Schulter und sagt, es ist alles gut, don't worry. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und habe ich gedacht, geil, in das Gefühl kannst du jetzt schon rein. Und manchmal vergesse ich das und ich würde sagen, der sagt, chill, Bruder, mach mal Halbgas.
Vielen Dank, dass du eingeschaltet und zugehört hast. Das war sie, die neueste Episode von Lifeline. Wenn es eine Sache gibt, um die ich dich bitten darf, dann wäre es, dass du diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du Podcasts hörst, bewertest, damit wir noch mehr Gästinnen zu uns in den Podcast holen können. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Misu für das Sounddesign sowie an Simon für das Artcover. Vielen Dank an meine anderen KollegInnen für die Inspiration, das Feedback und den Input und euch allen, dass ihr immer wieder zuhört. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.